Freitag hatten wir eine sehr interessante Hochzeit hier. Persische Hochzeit. Mit kurdischem Tanz. Mit viel Spektakel. Mit vielen Unwegsamkeiten in der Planung. Es sollte eine Übersetzung sein, aber die Übersetzung, die ist ausgefallen. Es sollte gesungen werden. Ach, dann habe ich die Gitarre rausgenommen und dann haben wir ein Lied gesungen. Aber das Schöne war, wir konnten uns freuen, dass Gott die Ehe gestiftet hat. Das ist ein absolutes Geschenk. Wir verpeilen das oft bei der Hochzeit, ja, ist klar. Aber wie oft vergessen wir, welche Geschenke Gott uns gegeben hat? Jedes Mal, wenn ich bei einer Trauung predigen darf, dann verwende ich natürlich ganz viele Beispiele aus meinen über 40 Jahren Eheleben. Und dann stelle ich manchmal fest, Mann, ich war manchmal wirklich sowas von komisch. Ich war manchmal sowas von dumm. Dann habe ich so viel Streit vom Zaun gebrochen und meinte, ich müsste der Boss sein, ich müsste Recht haben und so weiter. Und vergesse, was ich meiner Frau versprochen habe am Altar. Ich will mit dir unterwegs sein, bis der Tod uns scheidet. Ich will mit dir die Hohen und die Tiefen gehen. Und dann stelle ich im Rückblick fest, Mai, ohne Gottes Hilfe hätte ich das nicht gepackt. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, der durch so eine Krise geht oder wo es nicht alles so optimal läuft, dass er ganz neu betet, dass der Segen Gottes Raum greift in der Ehe, weil dann hat auch ein Mann genug Rückgrat zu sagen, vergib mir Frau, ich war schuld, ich habe angefangen. Oder vielleicht warst du schuld, aber ich bitte als erstes um Vergebung. Geht ja auch. Das ist die Frage, wie du das formulierst, ja, da merkst du dran, ob du das echt meinst oder nicht. Ich möchte uns ermutigen, hier zu glauben, dass ein super Segen auf Gottes, auf die Ehe kommt von Gott her. Und jeder, der noch nicht verheiratet ist, ey, fang an zu beten, dass du den richtigen Partner findest. Es sind noch einige Hochzeiten in diesem Jahr zu feiern hier. Interessant. Gut, aber dann hast du Leute, die mit persischem Gedankengut hier sitzen, du hast keine Übersetzung und dann sagst du, was predige ich da? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich nehme die Geschichte aus der Bibel, wo Jesus zur Hochzeit eingeladen war. Und das musste ich natürlich, weil die Sprachschwierigkeiten da waren, auf ganz niedrige Worte herunterbrechen. Und beim Nachdenken ist mir gekommen, hey, da ist so viel drin, was wir als Gemeinde wissen sollten. Nicht nur für eine Hochzeit, wo sich das gut macht, sondern ich möchte mit euch die Hochzeit zu Kana anfeiern. Ich möchte mit euch den Text lesen und vier Dinge nachdenken. Vier Anmerkungen zu der Hochzeit von Kana an. Aber vielleicht, wo ich darüber nachdenke mit euch, erstmal den Text lesen. Das letzte Mal habe ich 2009 in der Gemeinde darüber gepredigt, aber einige Sachen sind mir ganz neu wichtig geworden. Ich lese mit uns diesen spannenden Text. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kanaan in Galiläa. Das sind etwa nur so 15, 20 Kilometer von Nazareth entfernt. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu Jesus, Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste, so schlaffe 100 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein aber bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kanaan in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Jeder Fromme unter uns, der kennt diese Geschichte. Aber was wir in der Regel vergessen ist, und das ist meine erste Anmerkung, es war das erste Zeichen, was Jesus tat. Nicht das erste Wunder, sondern das erste Zeichen, was Jesus tat. Das ist ein großer Unterschied. Im Kindergottesdienst wird immer gesagt, Jesus hat ein Wunder getan. Nein, er hat ein Zeichen gesetzt. Worin liegt der Unterschied? Wir als griechisch geprägte Leute, wir arbeiten ja alles vom Verstand her ab. Wir sitzen lange und philosophieren, wir denken über den Humanismus nach, was alles richtig ist, und wir versuchen, Jesu Geschichten immer humanistisch zu erklären. Und deswegen sagen wir, naja, das ist ein Wunder gewesen, was Gott getan hat. Bei den Juden war das anders. Die kannten jede Menge Wunder. Im Alten Testament sind etwa 70 Wunder aufgelistet, wo Mose das Rote Meer teilte, wo Töpfe in der Hungersnot nie leer wurden, Totenauferweckung, Krankenheilung. Aber was die nicht kannten, das waren zwei Dinge. Das war als erstes: Wer darf Sünden vergeben? Nur Gott. Das gab es im Alten Testament nicht. Man musste ganz viel leisten und tun, um eventuell gut zu sein, die ganzen Gebote halten. Und das Zweite, im Alten Bund gab es keine Parallele für das Austreiben von Dämonen. Und jetzt kommen die frommen Juden, die wollten mit Jesus nicht intellektuell, humanistisch diskutieren, sondern die sagten zu, wir müssen Zeichen sehen, nicht einfach nur ein Wunder. Und da kommt Jesus und nimmt sie an der Hand und zeigt ihnen durch dieses Wunder: Ich habe die Macht selbst über die Schöpfung. Ich bin genauso unterwegs wie Mose, der seinen Stab hochgehoben hat und das Wasser teilte sich. Ich bin von Gott gesandt. Ich bin derjenige, der über die Naturgewalten, über die Naturgesetze herrschen kann. Für mich kein Problem, aus Wasser Wein zu machen. Deswegen ist es ein Zeichen und nicht einfach nur ein Wunder. Weil am Schluss steht ja dann: Und seine Jünger glaubten an ihn. Später kommen die Pharisäer und sagen: Mach mal ein Zeichen, mach mal was, wir wollen was sehen. Sie wollten nicht theologisieren und irgendwo gucken, ob ein paar Krankenheilungen kommen, weil da gab es ja auch schließlich Ärzte für. Aber es war interessant, Jesus setzte ein erstes Zeichen seiner Königsherrschaft über die sichtbare und unsichtbare Welt und selbst über die Naturgesetze. Erste Anmerkung. Zweite Anmerkung, die werden an uns gerichtet. Wenn ich mit euch lese, was in Markus 16, Vers 16 und 17 steht, die Zeichen der Gläubigen. Wer da glaubt und getauft wird, nebenbei, nächsten Sonntag haben wir hier Taufe. Wir werden den Gottesdienst hier gemeinsam feiern. Und wenn das Wetter es zulässt, werden wir draußen auf dem Hof einen Swimmingpool aufgestellt haben. Und wenn alle, die sich angemeldet haben, kommen, sind wir mehr als 10, die dann dieses Taufbecken aufsuchen werden. Es wird richtig spannend sein. Wir haben uns das aus zwei Gründen überlegt, hier zu machen. Einmal, dass die gesamte Gemeinde nochmal, ich werde über Taufe predigen, wenn Gottes zulässt, und dann, dass die gesamte Gemeinde das nochmal draußen sieht und dass die Kinder das vor allem auch mitsehen, weil wenn wir zum See gegangen sind, sagen wir, mussten wir natürlich durch die Badehandtücher durchgehen und so weiter, gucken, wie es geht. Das werden wir wieder machen. Und das Zweite, weswegen wir es draußen machen, wegen den Blaualgen. Ich möchte nicht, dass jemand nach der Taufe dann nachher Kopfschmerzen hat. Aber das wäre der untergeordnete Grund. Wir möchten es nochmal als Gemeinde zusammen feiern und sichtbar machen, die Größe Gottes. Aber hier steht, wer glaubt und getauft wird, denen werden folgende Zeichen folgen. Und jetzt müssten wir uns überlegen, ob diese Zeichen uns auch wirklich folgen. Entweder bist du noch nicht getauft, dann wird es Zeit, oder du glaubst nicht. Und dann lese ich mal, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In meinem Namen werden sie in neuen Zungen reden. Prophetisch gesagt, daran, an Dämonenaustreibung, Zungenreden, müsste man uns erkennen können. Schlangen mit den Händen hochheben, da überlege ich immer noch nach der tiefen theologischen Aussage, weiß ich nicht, vielleicht hat es was mit Sündenvergebung zu tun, dass ich meine Schuld alle vor Gott hochhebe, ich weiß es nicht genau. Tödliches Trinken wird es ihnen nicht schaden und auf Kranke werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Und hier muss ich den Maßstab doch setzen. Jesus setzt ein Zeichen bei der Hochzeit zu Kana an und ich muss dann fragen, wo ist unser Glaube? Merkt ihr, diese Schwierigkeit ist auch ein Zeichen, nicht einfach nur Wunder wirken, sondern ist ein Zeichen, dass du getauft bist und dass du glaubst. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, jeder Christ muss auch in Zungen reden, aber er sollte zumindest ab und zu mal einen Dämon austreiben und Kranken die Hände auflegen. Ich sag mal im Minimum, das wäre mir viel lieber. Ja, versteht ihr? Damit die Welt erkennt, wer da ist. Ich glaube, wenn die ersten Rollstühle hier stehen bleiben, weil die Leute gehend wieder rausgehen, weil die springen wie die Mastkälber, wie am Freitag bei der persischen Hochzeit unten getanzt worden ist, ja, das wird Schlagzeilen machen. Und hier muss ich gestehen, mein Glaube, will ich jetzt nicht drüber diskutieren. Nur so als Anregung, ist ja nur eine Anmerkung. Nicht? Zweite Anmerkung. Die Not mitten in der Freude. Da war Stimmung ohne Ende. Und ihr müsst euch eine israelische Hochzeit vorstellen. Das waren nicht nur einfach so ein paar geladene Gäste. Auch bei einer richtig persischen Hochzeit ist mir gesagt worden, kommen mindestens 800 Leute. Da ist was los. Da wird sich gefreut. Da wird Braut und Bräutigam auf dem Stuhl reingetragen und dann wird getanzt. Dum, dum, dum. Ja, ehrlich, bei uns wird nur immer nach der Trauung, muss der Brautvater eine Rede halten, dann vielleicht noch der Best Man und dann werden Anekdoten gesagt. Ich habe das ganz neu am Freitag gelernt, die waren kaum vom Fototermin unten, da ging die Post ab. In Reihe und Glied, kurdische Tänze, ehrlich, da war Stimmung ohne, mir sind die Ohren weggeflogen. Ich dachte, die Nachbarn, dachte, es ist egal, es ist Hochzeit. Es ist Hochzeit, da war Freude ohne Ende. Klar, man muss mal gucken, wie man das macht, so bei euch, die Nachbarn nicht, die müssen mich noch lieb haben, ja? Versteht ihr? Wir sind oft so ernst als Germanen und bei denen war Riesenfreude. Und dann läuft die ganze Sache eine Zeit lang und zwar mit viel Wein. Nicht mit Traubensaft, das will ich hier mal sagen, für alle, die fromm sind, nicht? Ach, bei so einer Feier darf man auch mal ein bisschen trieselig sein. Muss man nicht, aber man darf. Aber du solltest noch wissen, wie man nach Hause kommt, wenn du einen Führerschein hast, lass den Schlüssel irgendwo anders liegen. So, und mitten während der Freude, auf einmal geht der Wein aus. Tragik ohne Ende. Man weiß nicht, ob zu viele Gäste gekommen sind, ob die Familie falsch geplant hatte, ob das Wetter zu warm war, dass sie deswegen so viel getrunken haben, man weiß es nicht. Verschuldet oder nicht verschuldet, die Not war da. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, wo ich getraut habe, wurde ich zur Feier eingeladen. Das Erste, wie wir hinkamen, sagte der Wirt in dem Saal, erst mal die Rechnung bezahlen, sonst trage ich nichts auf. Dann wurden lauter Umschläge aufgemacht und die Geschenke. Und dann stellte man fest, es waren zu viele Gäste gekommen. Dieses Ehepaar hatte in der Obdachlosen-Szene mit mir zusammengearbeitet und hatte ganz viele Arme eingeladen. Als die alle im Gottesdienst kamen, sind die angereisten Schwaben aus Protest rausgegangen, weil die Musik so schräg war. Aber das war ein anderer Fall für sich. Aber dann sind die auf einmal alle eingeladen. Und dann stellen sie fest, sie hatten nicht genug Kuchen. Und da ist das Brautpaar losgegangen und hat kurz vor Toresschluss noch von Toben jede Menge Kuchen geholt. Und dann am Abend haben sie, da durfte jeder was noch mal sagen, bevor die Festveranstaltung geschlossen wurde. Und dann trat einer nach dem anderen von den Obdachlosen auf und sagt, wir sind nie mehr eingeladen worden. Und dann liefen bei den ganz Frommen die Tränen, weil sie sich vorher so geärgert hatten, dass so viele komische Leute da gewesen waren. Aber es war genug Kuchen da. Aber mitten in dieser Not, hier in dieser Zeit, mitten in diesem Mangel hinein, in diese Freude kommt der Mangel. Und hier bin ich mitten bei uns. Manchmal bist du richtig gut drauf und unverschuldet oder verschuldet kommt Mangel in dein Leben. Dann sind auf einmal Probleme da, die du nicht einfach lösen kannst, wo du sagen kannst, das mache ich mal ebenso. Es gibt Probleme, die hier im Raum sind, die du nicht einfach von dir aus lösen kannst. Manche kannst du sagen, okay, wenn ich kein Geld habe und so weiter, muss ich jemanden anpumpen, vielleicht kenne ich jemanden. Das mag alles sein, aber es gibt Dinge, die du nicht lösen kannst und das war so ein Problem. Und da kannst du gerade fröhlich sein ohne Ende und zack, passiert's. Das war die Situation hier. Unverschuldet, plötzlich Mangel mitten, während die Freude da war. Könnte es natürlich auch auf die Gemeinde auslegen. Heute sind wir richtig fröhlich, ja, so ein bisschen emotionell seid ihr schon. Euch fehlt noch so der eine oder andere Kick, den ich am Freitag erlebt habe, aber so der eine oder andere, der kommt so ganz langsam germanisch aus der Tiefe raus. Wenn der Heilige Geist fällt, bricht sich Freude Bahn. Dann ist alles anders. Aber manchmal denke ich mir, wir stellen fest, in unserer Gemeinde ist der Wein ausgegangen. Wir spielen noch Freude und wir strecken das, was wir haben. Verdünnen das vielleicht noch mit Wasser. Aber ist ja nur eine Anmerkung. Dritte Anmerkung. 600 Liter Wein. Da kommt doch die Mutter Jesu wirklich auf den Gedanken und sagt ihnen, was er euch sagt, das tut. Na, vielleicht war es eine Frau des Glaubens. Ich bin da mehr nüchtern und ich denke, die waren zu 13, Jesus und die 12 Jünger. Die hatten wahrscheinlich jede Menge Bekannte und Verwandten, die kannten den nächsten Weinladen. So nach dem Motto, was Jesus sagt, er wird seine Jünger einteilen und die gehen mal überall noch Wein kaufen, das wird schon irgendwie klappen. Wäre meine nüchterne Interpretation. Mag sein, wie es ist. Aber es geht ja ein Stückchen weiter. Dann sagt Jesus Folgendes zu den Dienern, weil er ja erst vom Vater hören wollte, was er tun will, geht und holt die Krüge herein und füllt sie mit Wasser. Das waren so Krüge, jeder fasste etwa 100 Liter. Das waren die Krüge, die man zur Waschung im Orient brauchte. Da war sicher das ein oder andere Wasser drin. Und ich kann mir jetzt vorstellen, das musste erst mal raus. Jetzt habe ich gedacht, jeder Eimer hat etwa so 10 Liter, nicht? Und da musst du öfters hin und her gehen, erstmal das Wasser rausschöpfen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, den ich hier klar machen wollte. Wenn du irgendwas von Gott haben willst, musst du erstmal leer werden. Hier war sowieso ein Fleck von der Hochzeit, der muss sauber gemacht werden. Ja, ich bin doch nicht doof, ja. Also. Aber ich möchte das mal wirklich klar machen, was die Diener erstmal intellektuell machen mussten. Die schleppten erstmal das Wasser raus. Und dann mussten die Krüge sauber machen. Ich wusste ja nicht, wer vorher seine Hände noch da drin hatte. Die wussten ja gar nicht, was kam. Da musste frisches Wasser rein. Und das war nicht mal eben hinten zur Herrentoilette gehen, Wasser reinfüllen und hierher tragen, sondern die mussten zum Brunnen latschen. Da musste einer pumpen, einer hochziehen. Dann mussten die 600 Liter wieder reintragen. Hast du mal 600 Liter rausgetragen? Ey, da hast du deine Arme 5 Zentimeter länger. Das geht nicht so einfach. Die Krüge leer machen, die Krüge säubern. Können wir uns das wirklich vorstellen? Das heißt, für eine Sache 30 Mal zum Brunnen gehen. Und dann nachher noch das haben mit dem Wasser, das du schöpfst, sagt Jesus so, und damit geht ihr jetzt zum Speisemeister. Ich stelle mir das so vor, ich habe jetzt so einen Eimer genommen mit frischem Wasser, nicht? Und jetzt gehe ich zum Speisemeister und sage, hier, probier mal. Der sagt, der Speisemeister, der kriegt doch Pickel, oder nicht? Ist es nicht so? Die mussten gehorsam sein und das haben die wirklich gemacht. Die gehen dahin und dann kriegt der Speisemeister einen dicken Hals und sagt, warum jetzt erst der schlechte Wein? Der kriegt also so ein Glas dahin und trinkt mal. Und das gibt er nicht aus, weil das war guter Wein. Können wir uns das wirklich vorstellen? Ich gucke in unsere Sache hinein, so unsere Anmerkungen vielleicht. Das Erste, was ich feststelle, ich höre schlecht, was Gott sagt. Kennt ihr das auch? Was er euch sagt, das tut. Na, was sagt er denn? Ich höre schlecht. Ich würde gerne hören, wenn Gott was sagt. Aber Paul, zu dir spricht er ja, aber zu mir nicht. War ja letztes Wochenende in der Heimat, 50 Jahre, Schulabschluss, Klassentreffen und anschließend goldene Konfirmation feiern. Und dann trifft man seine ganzen alten Klassenkameraden wieder. Und dann sitzt du natürlich zusammen und sprichst. Und dann stelle ich fest, Mann, was haben die ein langweiliges Leben. Da spreche ich mit einem, ich hoffe, der hört jetzt nie irgendwie die CD ab, nicht? Dann sagt er, oh, ich bin so dankbar, ich bin ja seit 2 Jahren im Vorruhestand. Ich sage, oh, ich habe noch Pläne, was nach meiner Rente kommt. Da will ich im Himmel sein. Dann sage ich, ja, was machst du? Guckst du jeden Tag Frühstücksfernsehen? Sagt er, nee, ich habe eine Edelkatze. Die will versorgt sein. Ja, sage ich, und wenn du die versorgt hast, was dann? Ja, dann gucke ich mal. Hey, ich dachte, was ist das langweilig? Und dann gehe ich zum Nächsten. Der sagt, oh, ich habe noch ein Jahr noch, dann gehe ich in Rente. Ich sage, und dann? Ja, dann habe ich Ich sage, ich brauche Abenteuer. Als ich mit Jesus geredet habe und gesagt habe, ob ich aus dem Beruf aussteigen soll, aus meinem Ingenieurdasein, dann habe ich gesagt, ja, Jesus, aber das darf nicht langweilig werden. Und da, ich fahre heute noch Richtung Stuttgart, heute Abend predige ich dort. Sag, hey, das Leben ist spannend. Und wenn du über die Güte Gottes nachdenken kannst und hören kannst, was er sagt, wenn du wirklich hörst, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass er da ist, ey, das ist doch absolut stark. Jetzt hätte ich fast geil gesagt, aber das wollte ich vermeiden, das Wort. Versteht ihr? Wir müssen wieder lernen, Gott zu hören. Was er euch sagt, das tut. Das ist die eine Sache. Das zweite, dann stelle ich fest, ich habe oft keinen Mut, das zu tun, was er sagt, weil mir das komisch vorkommt. Mir fehlt der Mut zum Handeln. Es ist ja blöd, Eimer zu schleppen. Es ist ja blöd, zu sagen, ich gieße mein sündhaftes Leben, mein Innerstes vor Jesus aus, was schmutzig geworden ist, dass was Neues reinkommt. Dann sitzt vielleicht der eine oder andere hier, der sagt, ich brauche eine Veränderung von meinem Wesen, mein Charakter ist so versaut. Jetzt sage ich, dann musst du das ausschütten, das geht nicht anders. Jetzt kommt die zweite Lage hinterher. Versteht ihr? Das musst du ausschütten, sonst wird nichts Neues kommen können. Und da muss frisches Wasser rein. Jetzt habe ich nichts mehr, ist leer. Ja? Versteht ihr? Wenn ich das nicht verstanden habe, aber wie viel hören das Wort Gottes und tun es dann nicht? Und dann fragen sich, warum redet er nicht zu mir? Dann kannst du das knicken, wenn du das nicht machen willst. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wir haben zu wenig Leute, die wirklich bereit sind zu dienen. Im Glauben zu dienen, im Glauben Wasserträger zu sein. Der Begriff ist uns ja wohl klar, nicht? Du brauchst in jeder Fußballmannschaft welche, die im Hintergrund als Ausputzer dienen. Die schießen vorne in der Regel keine Tore. Wir brauchen Leute, die im Hintergrund unterwegs sind. Wenn ihr gesehen hättet, wie schön die Kirche am Freitag hier geschmückt war, das waren Wasserträger, die sind nirgendwo aufgezeichnet gewesen, aber die Hochzeit wäre arm gewesen ohne die geschmückte Kirche. Wo sind die Wasserträger, die dann im Gehorsam gehen und dann erleben, wie Gott Wasser zu Wein macht? Ohne dass du anfängst zu gehen, wird's nicht passieren. Anmerkung, sie sind mehrfach gegangen. Das heißt, sie brauchten jede Menge Geduld. Und ich glaube, hier sitzen einige, ich sag's mal ganz banal, das sind faule Hunde. Die sitzen hier nur, ja, oder musst du gerade sagen von hinten? Die kriegen Achter nicht hoch. Die wissen immer, was im Gottesdienst besser sein sollte oder optimierter oder was alles gemacht werden könnte. Aber sie sind nicht bereit, Wasserträger zu sein, damit der Geist Gottes wirklich fließen kann. Ich glaube, die am meisten berührt waren, waren die Leute, die das Wasser getragen haben. Die wussten, was vorher an Schmutz da war und die dann gesehen haben, was daraus geworden ist. Ich glaube, die waren die am meisten Veränderten. Wo sind die treuen Leute, die wirklich sagen, ich trage gegebenenfalls 30 Mal einen Eimer hin oder her, bis dass der Heilige Geist fließen kann? Wo sind die? Wenn 12 Jünger reichten, um die gesamte damalige Welt im Orient mit dem Evangelium zu erreichen, dann frage ich mich, wo sind die heute in den Gemeinden? Die Frage gilt nicht, ich kriege ja manchmal den Hintern auch nicht hoch. Wir sind zu faul und uns zu schade, Wasser zu tragen. Wir haben keinen Mut, sauber zu machen. Und wir haben in der Regel heute keine Zeit mehr, wieder Wasser einzufüllen. Wer von uns ist denn noch bereit, wirklich zu sagen, wenn wir beispielsweise anbieten würden in 14 Tagen oder sagen wir mal nach der Taufe, wir machen noch mal 2 Monate lang hintereinander jeden Abend hier Gebet. Ich weiß, wer seinen Terminkalender zückt. Ich weiß, was alles dazwischen kommen kann. Ich weiß, wo wir dann stehen, weil ich kenne mich zu genau. Aber manchmal muss viel Wasser getragen werden, damit Wasser zu Wein werden kann. Wer hat diese Treue? Es hat mal jemand gesagt, Treue ist, wenn Liebe Spaß macht. Ich möchte lernen. Ich möchte lernen, damit die Braut Jesu gesegnet wird. Ich suche heute Wasserträger, die bereit sind zu gehen. Ach, hier habe ich nochmal Kanaan, das lasse ich mal, wie dicht das bei Nazareth lag. Und die vierte Anmerkung, ist ja nur eine Anmerkung, ne? mehr ja nicht, nur eine Anmerkung. Die Sache mit dem Heiligen Geist. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Da ruft er den Speisemeister, den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringen. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Ich möchte diese unendliche Hoffnung haben, dass wir von diesem Gleichnis ganz neu leben, dass wir sagen, ich kippe das Schmutzwasser in meinem Leben aus. Ich will ganz neu wieder den Heiligen Geist haben. Ich möchte Dämonen austreiben können. Ich möchte in Zungen reden können. Ich möchte Kranken die Hände auflegen können. Ich möchte Schlangen hochheben. Sag mal, meinen ganzen Egoismus und die dem Herrn Jesus geben, sagen, nimm weg, damit wieder neuer Wein eingefüllt wird. Was könnte passieren, wenn das in unserer Gemeinde Raum greifen würde? wenn wir unsere Egoisten mal beiseite lassen würden, was er euch sagt, das tut, wenn wir mal wieder lernen würden, gehorsam zu sein. Vielleicht würde unser Leben dann wirklich spannend ohne Ende. Und das habe ich beim Klassentreffen gemacht. Ich habe über meinen Jesus angegeben. Und dann waren sie am Ende, saßen sie als Traube um mich rum und sagen, Paul, du müsstest ein Buch schreiben. Nee, ich sage, komm, viel zu viele Rechtschreibfehler raus. Das lassen wir mal lieber. Da sagt die eine, du diktierst und ich schreibe. Sage ich, nee, dann, wenn das Buch rauskommt, dann sehen sich viele Leute wieder, die ich kennengelernt habe. Das lasse ich mal lieber. Das wird im Himmel aufgerechnet, aber ich möchte euch Mut machen, das Leben wird so spannend, wenn ich anfange, Wasser zu tragen. Ich sehe, wie Wasser zu Wein wird, weil Gott sein Wunder tut. Wenn ich das nicht mehr habe, ey, dann kannst du deinen Glauben eintüten. Dann bist du fromm unterwegs, machst den Sitz warm, spendest auch ab und zu mal. Aber wirklich, selbst wenn du 100, 102 bist, sollte dein Leben noch spannend sein. Hast du noch Träume, was passiert, wenn du wirklich das Wasser rausträgst? Ich möchte wieder predigen, dass die Güte Gottes kommt, dass wir das Wunder erleben, dass der Heilige Geist kommt. Und dann, wie gesagt, dann könnt ihr total entarten in seiner Gegenwart. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber ist ja nur eine Anmerkung. Wenn die irgendwo Sinn macht, dann nimmst du die mit und denkst drüber nach, ob in deinem Leben dir noch Zeichen nachfolgen. Nicht einfach nur ein Wunder, ein Zeichen, dass du wirklich dem König aller Könige glaubst und seinen Missionsbefehl lebst. Wo höre ich noch, was ich tun soll? Aber vielleicht fängt es an, indem es heißt, ich gieß mein Leben zu deinen Füßen aus. So altes Lied, nicht? Das heißt, mein ganzen Schrott, mein ganzes Schmutzwasser, dass das rausgeschüttet wird und dass neues Wasser hineinkommt, dass Jesus dann in eine Lebensqualität verwandeln kann. Das ist dann sein Job. Wir haben die Mutter Jesu, wir haben die Jünger, die nur staunen, wir haben die Diener, die im Hintergrund arbeiten, die Wasserträger, die das Spannendste in ihrem Leben überhaupt erleben. Wir haben den Speisemeister, der es nicht glauben kann, und wir haben einen Braut und Bräutigam, die gesegnet werden ohne Ende, weil der gute Wein noch gekommen ist. 600 Liter Wein, circa. Was könnte Gott tun? Es gibt ein ganz altes Lied, ich weiß nicht, Sigi, ob man das spontan kriegen können. O komm, du Geist der Wahrheit. Geht das oder geht das nicht? Das haben wir sicher auch da, dass wir davon drei Versen vielleicht singen. Ist alles nass, ja. Also wenn da heute, ich sag mal, einige Eimer von Sünden rausgekippt worden wären, ich lasse den Teppich dann noch liegen, damit man weiß, wie Sünde stinkt. Wenn neues Leben käme, wenn neues Leben käme, wenn dann die Eimer neu gefüllt würden, das wäre das Größte, was passieren könnte. Wenn der ein oder andere heute sagt, ich will neu Wasserträger sein, dass mein Leben nie langweilig wird mit Jesus. Ich möchte mit ihm unterwegs sein, damit seine Größe und seine Güte sichtbar wird. Also wenn Gott mich noch länger leben lässt, ich habe noch so viele Dinge im Kopf, die ich gerne machen würde. Aber ich möchte von seiner Größe schwärmen. Jemand, der ein Zeichen setzt, dass er Wasser zu Wein machen kann. Dass er den Heiligen Geist gibt, mit seiner ganzen Größe und seiner Güte. Ich habe die Verse 1, 2 und 7 rausgesucht, Jens, für dich, wenn du durchklickst. Ich würde es gern mit euch singen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Haben wir es? Wir haben es wunderbar. Und wer möchte, dass der Heilige Geist verstärkt kommt, vielleicht lädt er den da beim Singen ganz gezielt nochmal ein. Okay, dann lass es uns singen.
Oh komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Glauben.
Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du uns ermutigst, die Gefäße leer zu machen, dass du sie neu füllen kannst. Ich bete, dass du Menschen freisetzt, dein Wort wieder zu hören und gehorsam zu sein. Wo Menschen träge unter uns geworden sind, dass sie neu ermutigt werden, mit dir spannende Erlebnisse zu haben. Ich bete für Wasserträger, die bereit sind, Wasser auszuschöpfen, wo Sachen stumpf und dreckig und schmutzig geworden sind. Dass neuer Wein von dir hervorgebracht werden kann. Du Sohn Gottes, du Herrscher aller Enden. Ich bete für ein neues Pfingsten in unserem Leben, in unserem Herzen. Ich bete, dass wir diese Eimer nicht vergessen, dass wir dieses erste Zeichen von dir nicht vergessen, dass du gekommen bist, um aus Schmutzwasser Wein zu machen. Diesen Segen erbitte ich, Herr Jesus, egoistisch für mich und für die Gemeinde. Jesus, in deinem Namen. Amen.